Ja, und diese Busfahrerin fing dann an zu erzählen. Sie sagte, ich bin mit dem Bus angekommen, ich hatte hier eine kleine Pause und plötzlich hörte ich Schüsse. Und dann sah ich einen Mann, der sich über den Platz schleppte, oben vom Treppenplatz Richtung Berliner Straße, sich auf eine Bank setzte, die unmittelbar am Bürgersteig war, und brach zusammen. Ich bin sofort aus dem Bus rausgesprungen, waren auch keine Fahrgäste mehr da, bin zu diesem Mann gelaufen und merkte, dass er ernsthaft verletzt war, er blutete. Ich habe die Polizei dann gerufen und Krankenwagen gerufen. Ja, und ehe mich versah, war dann der Rettungsdienst da und auch die Polizei. Das war sehr, sehr eindrucksvoll.
Ost-West-Fälle, der True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich werde heute mit dem Kollegen Jürgen Mahnke über die Todesschüsse von Brackwede sprechen. An einem späten Mittwochabend im Dezember 2021 fallen in der Nähe der Bartholomäuskirche im Bielefelder Ortsteil Brackwede plötzlich Schüsse. Ein Mann, Memo K., liegt schwer verletzt am Boden. Trotz schneller Hilfe und einer Notoperation stirbt er kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Schütze Sinan K. ist schnell identifiziert und stellt sich schließlich auch der Polizei. Warum er mehrfach auf das Opfer schoss, will er aber nicht sagen. Was ist an diesem Abend passiert? Das würde ich gerne von dir erfahren, Jürgen. Hallo erstmal.
Hallo.
Jürgen, du bist schon lange freier Journalist bei der Lokalredaktion in Bielefeld und warst an diesem Mittwochabend im Dezember 21 ja quasi im Bereitschaftsdienst. Wie hast du von dem Vorfall in Brackwede erfahren?
Man hat natürlich immer so seine Informanten aus Polizeikreisen und da bekam ich halt den Anruf, fahr mal am besten sofort nach Brackwede zum Treppenplatz. Dort hat es mächtig geknallt. Mehr wusste ich dann auch nicht. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Das war so gegen 22 Uhr. Und ich kam dann an Hauptstraße, die damals noch nicht gesperrt war, und sah also schon von Weitem jede Menge Blaulicht und Absperrungen. Ich habe mir dann einen Parkplatz gesucht, ja, und dann ging ich zu dem vermeintlichen Tatort und alles war weiträumig abgesperrt, Polizeibeamte ohne Ende. Und natürlich will man dann erstmal wissen, was ist los? Und ich bin dann auf den Einsatzleiter zugegangen und habe mich vorgestellt und habe ihn gefragt, was ist hier passiert? Und er sagte mir, das können wir leider nicht sagen. Wir sind selber noch in der Findungsphase und irgendwann kommt auch ein Pressesprecher der Polizei raus und bis dahin müssen sie sich dann gedulden.
Ist nicht deine Sache.
Genau, Geduld ist nicht meine Sache, weil ich wollte das auch ganz schnell für online produzieren, für NW Online. Und deswegen musste ich unbedingt wissen, was denn da los war. Ja, und dann habe ich mich an eine Busfahrerin gewendet. Die stand dort mit ihrem Bus an der Haltestelle und die steckte sich gerade eine Zigarette an und ich wusste, dass die irgendwie sicherlich auch betroffen ist von dem, was da los ist. Und dann bin ich halt zu dieser Busfahrerin gegangen und habe gesagt, ach komm, wir können mal zusammen eine rauchen. Was ist denn hier eigentlich so passiert? Das ist ja alles ganz furchtbar. Ja, und diese Busfahrerin fing dann an zu erzählen und hat mir alles erzählt, was sich getan hat, was sie erlebt hat. Und das war schon sehr eindrucksvoll.
Kannst du das mal beschreiben, was sie gesagt hat?
Sie sagte, ich bin mit dem Bus angekommen. Ich hatte hier eine kleine Pause, Linie 94, kleine Pause an der Berliner Straße. Und plötzlich hörte ich Schüsse. Und ich dachte erst, es ist doch kein Silvester, dass hier jetzt schon Knallerei ist. Und dann sah ich einen Mann, der sich über den Platz schleppt, oben vom Treppenplatz Richtung Berliner Straße, sich auf eine Bank setzte, die unmittelbar am Bürgersteig war, und brach zusammen. Ich bin sofort aus dem Bus rausgesprungen, waren auch keine Fahrgäste mehr da, bin zu diesem Mann gelaufen und merkte, dass er ernsthaft verletzt war, er blutete. Und ehe ich mich versah, war ich umringt von einer Masse von Leuten, die diskutierten und die schrien. Und dann habe ich erstmal für Ordnung gesorgt und war dann nahezu alleine mit diesem, ja, vermutlich im Sterben liegenden Mann. Und ich habe die Polizei dann gerufen und Krankenwagen gerufen. Ja, und ehe mich versah, war dann der Rettungsdienst da und auch die Polizei. Das war sehr, sehr eindrucksvoll.
Ja, aber trotz Ihrer schnellen Hilfe hat es nichts gebracht. Der gute Mann ist im Krankenhaus dann verstorben.
Genau, er war mehrfach getroffen worden, in den Rücken und auch auf der Vorderseite des Körpers hatten ihn Schüsse erwischt. Er blutete sehr stark, hatte hohen Blutverlust, wurde dann ins städtische Klinikum transportiert und ist hier dann in der Nacht ungefähr 3 Stunden nach dem Tatgeschehen ist er dann im Klinikum verstorben.
Das Todesopfer war, wie später bekannt wurde, ein Mann namens Memo K. Wer war dieser Memo K.? Soviel ich weiß, hat er in der Nähe des Tatortes gearbeitet?
Ja, er hat dort ein Café betrieben mit einem Kompagnon. Memo K. war für die Polizei auch kein unbeschriebenes Blatt. Er war ab und zu auch im Drogenmilieu verhaftet, hatte teilweise sehr zwielichtige Freunde und war, bevor er diese tödlichen Schüsse bekam, war er kurze Zeit vorher erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Ah, okay. Und deswegen war dieser Memo bekannt. Ich habe natürlich am nächsten Tag sofort recherchiert, wer ist das, was macht der, welchen Ruf hat der? Und man hörte dann unterschiedliche Antworten. Auf der einen Seite waren seine Freunde, die sagten, es gab keinen herzensguteren Menschen als diesen Memo, immer hilfsbereit, er stand immer zur Verfügung, wenn man ihn brauchte. Er setzte sich ein für einen, er schlichtete Streit. Und dann war die andere Seite, die sagte, oh, ganz mit Vorsicht zu genießen immer und ein sehr gefährlicher Mann mit sehr zweifelhaften Freunden. Also da zeigte sich eigentlich schon, dass wir es hier mit zwei Schichten der Gesellschaft haben. Mhm. Die einen mochten ihn und die anderen mochten ihn nicht. Und das stellte sich dann später auch in der Gerichtsverhandlung heraus.
Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Jürgen, die Gegend um den Tatort herum kennt die Polizei leider sehr gut. Was ist das da für ein Milieu?
Ja, dieses Milieu ist abends sehr, sehr einsam. Dort ist eigentlich nur noch wenig Publikumsverkehr und ich möchte es mal so nennen, viele zwielichtige Gestalten laufen dort rum. Es gibt sehr oft Streitigkeiten, es gibt Bedrohungen mit Messern und es gibt lautstarke Auseinandersetzungen. Also es ist, sagen wir mal, nicht gerade so die feinste Gegend von Bielefeld. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem Kesselbring. Es ist schon eine Art Pol von strafrechtlichen Auseinandersetzungen, dieser Treppenplatz. Das hören natürlich die Geschäftsleute ungerne, aber es ist in der Tat so, dass dieser Treppenplatz eben doch sehr verrufen ist und viele machen gerade in den Abendstunden einen weiten Bogen um diesen Treppenplatz. Es gibt viele kleine Cafés, meistens türkisch geprägt. Es gibt ein Wettbüro. Dieses Wettbüro zieht natürlich auch eine gewisse Klientel an und dann gibt es natürlich eine Eisdiele. Auf jeden Fall, es ist, sagen wir mal, nicht gerade einer der luxuriöseren Orte von Bielefeld.
Der mutmaßliche Täter stand recht schnell fest. Schon am Donnerstagabend, also einen Tag nach der Tat, veröffentlichen die Ermittler ein Fahndungsfoto von Sinan K. Was kannst du über diesen Sinan K. erzählen?
Ich kannte natürlich Sinan K. vorher auch nicht, ich habe ihn nur auf dem Fahndungsfoto gesehen. Ich wusste, dass er erstmal verschwunden war. Die Polizei hatte eben durch Zeugenaussagen sehr schnell herausgefunden, wer der mutmaßliche Täter ist. Ich habe Sinan K. dann vor Gericht kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Er hat sich zu der ganzen Angelegenheit nicht eingelassen. Gesprochen hat immer nur seinen Strafverteidiger, Holger Rostek. Aber ich habe Zugang gefunden zu ihm durch seine Mutter. Ich habe mich sehr, sehr oft mit seiner Mutter unterhalten, auch während des Prozesses. Und sie sagte, sie könne es nicht verstehen, dass ihr Sohn halt in diese Situation gekommen sei. Ihr Sohn wäre nie auffällig gewesen, was Strafrecht, Verurteilung anbelangt. In der Tat, sein Register ist sauber. Mhm. Er hatte also keinerlei Vorstrafen. Also für sie war das auch eine Art Falle, die ihrem Sohn dort gestellt wurde. Und letztlich sagte die Mutter, mein Sohn hat letztlich nur aus Notwehr gehandelt und hat deswegen diese Schüsse abgegeben. Er muss bedroht worden sein von mehreren Menschen. Sie hat ihren Sohn sehr in Schutz genommen, okay, wie es jede Mutter natürlich auch tut. Mhm. Aber es war irgendwo nachzuvollziehen, was sie mir gesagt hat.
Die Suche mit Fahndungsfoto und dergleichen hat offensichtlich Eindruck gemacht. Am Freitagabend, 2 Tage nach der Tat, meldet sich der Tatverdächtige in Begleitung eines Anwalts auf der Polizeiwache in Minden. Ein Geständnis hat er aber nicht abgelegt.
Nein, er hat kein Geständnis abgelegt in dem Sinne, aber sagen wir mal, dadurch, dass er sich gestellt hat, letztlich auch wegen des Fahndungsdruckes, musste man davon ausgehen, dass er was mit der Tat zu tun hat, was sich ja später auch herausgestellt hat, dass er vor Ort war. Die Pistole hat man nie gefunden, mit der er geschossen hat. Man hatte halt viele Patronenhülsen gefunden vor Ort. Vielleicht das auch noch. Die Polizei ist äußerst akribisch vorgegangen. An dem Abend, als diese Schießerei war, waren jede Menge Polizeihunde vor Ort. Ich habe mich lange mit einer Polizeibeamtin unterhalten, die mit ihrem Diensthund Steiger da vor Ort war. Mhm. Und Steiger tigerte dann durch die dunklen Ecken am Treppenplatz und irgendwann schlug er dann wieder an und hatte eine Patronenhülse gefunden. Mhm. Aber aus welcher Pistole die stammten, das war nicht klar. Und Sinan K. hat sich dann, wie gesagt, aufgrund des Fahndungsdruckes gestellt und ihm wurde dann halt der Prozess gemacht.
Ja, also schon 3 Monate nach der Tat wird Sinan K. angeklagt. Das ist ungewöhnlich schnell. Ja. Mhm. Was stand da genau drin in der Anklageschrift? Also was soll laut Staatsanwaltschaft an diesem Abend im Dezember passiert sein?
An dem Abend soll Sinan K. Memo, der an sein Auto trat, mit einer Pistole bedroht haben und dann auch mehrere Schüsse abgegeben haben. Und deswegen wurde Sinan K. wegen Mordes angeklagt. Es wurde auch eine gewisse Heimtücke vermutet, aber letztlich war alles unklar. Es war alles unklar, weil keiner hatte die Tat gesehen, beziehungsweise die Tat gesehen hatten, das waren Freunde von Memo. Mhm. Und diese Freunde sagten dann auch vor Gericht aus. Und das ist dann eine ganz andere Geschichte, die man erzählen muss, weil so einen Prozess habe ich noch nicht erlebt.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Es war auch noch eine Anklage wegen vierfachen versuchten Totschlags. Was hatte es damit auf sich?
Mhm. Es gab Zeugen, die Memo auf seinem Gang zu dem Auto, aus dem dann die Schüsse fielen, begleitet hatten, aber nur eine gewisse Strecke und waren dann in einer gewissen Entfernung stehen geblieben und hatten Memo im Auge, wie er an das Auto trat. Und Sinan K. gab ja dann die Schüsse ab, gab sie aber auch in Richtung dieser, ich glaube, es waren 4 Männer ab, die dort standen und das Geschehen aus der Ferne beobachteten. Und man hat also auch Einschüsse in einer Mauer gefunden. Und aus dem Grunde wurde dann auch halt der Versuch halt entsprechend gewertet.
Jürgen, lass uns nochmal auf das mögliche Motiv der Tat kommen. Warum hat das Opfer, also Memo K., dieses Treffen überhaupt vorgeschlagen? Was wollte er von Sinan?
Das ist bis heute eigentlich gar nicht richtig klar. Das ist auch nicht klar geworden in der Gerichtsverhandlung. Ging es um eine Frau, um eine Liebschaft? Ging es um ein Problem, was Sinan K. hatte mit einem anderen in diesem Fall wollte Memo schlichten, war Memo selber irgendwo betroffen. Das Wahrscheinlichste ist, dass es um ein missglücktes Drogengeschäft ging. Sinan K. hing in diesem missglückten Drogengeschäft drin. Es wurden also schlechte Drogen im Vorfeld geliefert. Ich glaube, es waren auch noch nicht mal Drogen, es waren irgendwie Papierschnitzel, aber es wurde dafür viel Geld bezahlt. Und Memo hat sich in diesem Fall eingeschaltet. Wie ich schon sagte, er war so ein bisschen so Vermittler auch in der Szene, so eine Art Friedensrichter.
Ah, ja.
Er hat dann Sinan K. zu einem Gespräch gebeten. Sinan K. hatte nie Kontakt eigentlich mit Memo. Die hatten auch gegenseitig keine Telefonnummern. Und Memo hat ihn dann zum Gespräch gebeten. Und so ist er dann halt an die Berliner Straße gefahren, zu dem Tatort. Die Frage ist natürlich, war er da schon vorbereitet? Wusste er, dass es da Krawall gibt? Weil ich kenne eigentlich keinen in meinem Freundeskreis, der immer noch eine geladene Pistole halt im Auto hat, wenn er ein unliebsames Treffen hat vielleicht. Das ist die große Frage. Aber das Motiv ist bis heute nicht so richtig klar, weil eben der Verurteilte Sinan auch nie gesprochen hat vor Gericht. Er hat sich also nie eingelassen und deswegen konnte das nicht so ganz genau erkundet werden.
Am 9. Juni 2022 begann dann der Prozess gegen Sinan K. und der war schon was Besonderes. Also das Gericht hatte gleich zum Auftakt die höchste Sicherheitsstufe angeordnet. Warum? Also wovor hatte das Gericht Angst und wie sahen diese Maßnahmen aus?
Es gab im Vorfeld, schon Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien Opferfamilie und Täterfamilie. Die waren sich also auch durch den Todesfall von Memo überhaupt nicht mehr grün. Und die Angehörigen von Memo traktierten also diese Opferfamilie, bedrohten sie mit dem Tod. Das Gericht vermutete, dass es eventuell auch zu Handgreiflichkeiten im Gerichtssaal kommen kann, vielleicht sogar mit Waffen. Mhm. Später hat man ja sogar ein Messer gefunden.
Ach was.
Und deswegen hatte man diese Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Es wurde also jeder penibel von oben bis unten durchleuchtet. Wir Pressevertreter hatten das Glück für Gott durchgehen, weil man kennt uns auch. Es wurde jeder durchleuchtet, durchsucht. Es mussten also Bleistifte, Kugelschreiber abgegeben werden. Und in der Tat hat man ja, glaube ich, das war dann der 5. oder 6. Verhandlungstag, hat man in der Tat ein Messer gefunden. Da hatte also einer ein Einhandmesser mitgenommen. Das ist ein Messer, also da drückt man so einen kleinen Knopf, dann springt die Klinge raus und dann kann man damit auch Unheil anrichten. Ja, das wurde ihm abgenommen. Also das aus gutem Grunde hatte die Polizei das angeordnet, weil, wie sich dann auch später bei den Verhandlungen rausstellte, es war einfach grauenvoll, diese Verhandlung. Sowas habe ich noch gar nicht erlebt, so eine Gerichtsverhandlung.
Also schon der Prozessauftakt war spektakulär, kann man sagen. Die Verhandlung fand im größten Saal des Bielefelder Landgerichts statt, doch auch der reichte nicht aus. Mehr als 20 Besucher fanden keinen Platz, mussten draußen bleiben. Wie war die Stimmung im und um den Gerichtssaal herum? Du warst ja selber auch vor Ort, ne?
Ich war selber vor Ort. Wie gesagt, ja, es war nicht genügend Platz. Draußen vor dem Saal, das ist also halt die große Halle in dem Landgericht, von dem alle Säle abgehen. Da standen also jede Menge Freunde von Memo. Ich kam mir vor wie auf einem türkischen Basar, ehrlich gesagt, wenn man das so sagen darf. Das hatte nichts mehr mit Gericht zu tun. Mhm. Es wurde dort lautstark diskutiert, es wurde geschimpft. Wenn ein Angehöriger des Täters vorbeikam, der wurde beschimpft, der wurde verbal angegangen, dass einem die Haare zu Berge standen. Also vor dem Gerichtssaal war ein Tohuwabohu und im Gerichtssaal ganz genauso. Und das lag auch daran, dass der Vater von Memo, ich möchte mal sagen, ziemlich unausgegorenes Zeug dort von sich ließ. Er beschimpfte die Presse, Er beschimpfte die Staatsanwaltschaft, sie hätten alles nicht richtig gemacht. Ich hatte mich im Vorfeld, bevor der Prozess anfing, habe ich mich lange mit dem Vater von Memo unterhalten. Ich glaube, eine Stunde habe ich mit ihm zusammengesessen, um einfach zu erfahren, was los ist. Und er schilderte mir seinen Sohn in den schillerndsten Farben, was das doch für ein guter Mensch war. Und er sprach kein Wort darüber, dass er im Gefängnis gesessen hat. Nein, Memo wäre also an unserer Gesellschaft gescheitert und es wäre also alles schiefgelaufen und Memo wäre der beste und liebste Mensch überhaupt gewesen. Ich kann es nicht beurteilen. Sagen wir mal, die Fakten sprechen etwas anderes. Auf jeden Fall, der Vater von Memo hat dann im Gericht immer wieder versucht, als Nebenkläger das Wort zu ergreifen, hat unterbrochen. Teilweise die Besucher haben eingegriffen in das Gerichtsgeschehen. Es gab dann von den Strafverteidigern gab es dann wiederum Zwischenrufe. Also es war wie auf einem großen Marktplatz, aber nicht wie in einem Gericht, wo es eigentlich sehr gesittet zugeht. Und das bei einem Richter, Georg Zimmermann, Vorsitzender Richter, der eigentlich ein Richter ist, ja, es gibt keinen besseren, der sowas von stringent arbeitet, der die Leute morgens alle mit Namen begrüßt, egal wie viele Angeklagte es sind. Und dem ist in der Tat dann irgendwann die Hutschnur geplatzt. Weil es gab wieder Randal im Besucherraum. Da versuchten welche über die Bänke zu springen in Richtung Angeklagten. Dann griff das Sicherheitspersonal ein, die Justizbeamten drängten die wieder zurück. Ja, und dann hat Georg Zimmermann den Sitzungssaal räumen lassen. Und er sagte danach, es war das erste Mal in meiner 17-jährigen Karriere als Strafrichter, dass ich sowas habe machen müssen. Es fehlt hier an allem in diesem Prozess, am Respekt gegenüber dem Toten, an Respekt gegenüber den Angehörigen und allen anderen. Und es ist einfach ein Grauen.
So. Also das Verhalten vor Gericht macht schon ein bisschen sprachlos. Jürgen, was weißt du über diese beiden Familien, die sich da ja bekriegt haben?
Ja, man weiß relativ wenig über die Familien. Also der Vater von Memo, eigentlich ein sehr gebildeter Mann, Taxifahrer. Und die Familie von Sinan, Familie des Täters, eigentlich auch eine Familie, die ganz gut situiert ist. Man sprach immer davon, dass die Familie von Sinan mit Waffen handeln würde. Das war aber dann wiederum sag mal, ein Vorwurf aus der Seite der Angehörigen von Memo. Die arbeiten alle. Der Bruder von Sinan hat ein Automobil-Kfz-Werkstatt und hat einen sehr, sehr guten Ruf. Ja, Memo hat, sagen wir mal, nicht so richtig gearbeitet. Er war halt da in dem Café, wo er aber auch nicht so richtig Teilhaber war, aber wurde öfter gesehen. Wie er seinen Lebensunterhalt entsprechend gestaltet hat, weiß man nicht. Und Sinanka hat eine Ausbildung gemacht zum Lackierer und hat eigentlich auch ganz gute Zeugnisse bekommen. Und wie gesagt, er war bis dato absolut unauffällig.
Dann wundert es einen ja schon, dass so etwas passiert. Also wenn das alles so okay ist, sagen wir mal so.
Ich glaube, wir wissen viel zu wenig, was bei uns im Dunkeln geschieht. Wir wissen viel zu wenig über Drogengeschäfte, über Erpressung, über Prostitution, über Handel mit Amphetaminen, da wissen wir viel zu wenig drüber. Und deswegen, das war im Prinzip, war das die Freunde von Memo, die waren im Prinzip ein Spiegelbild einer gewissen Gesellschaft. Viele, die sind ja auch als Zeugen aufgetreten, viele waren vorbestraft wegen Drogenhandels. Der eine wurde aus der Untersuchungshaft vorgeführt, der saß. Also das ist eine Gesellschaftsschicht, die wir nicht richtig greifen können und zu der wir im Prinzip auch keinen Zugang haben. Und dieser ganze Kreis um Memrum rum war eigentlich total geschlossen und da kam man auch nicht rein. Die haben auch nicht mit einem gesprochen, ich konnte mit denen nicht reden.
Also eher so eine Parallelwelt.
Eine Parallelwelt, ohne Frage eine Parallelwelt, die wir nicht kennen und die wir vermutlich auch nicht kennenlernen, die eben nur Gerichte kennenlernen, Einsatzkräfte, SEK und so weiter. Das war schon sehr erstaunlich, was sich da in diesem kleinen Brackwede rund um den Treppenplatz da tut.
Jürgen, zurück zum Prozess. Die Zeugen waren nicht wirklich hilfreich bei der Aufklärung des Falls, also im Gegenteil, es hat auch Falschaussagen und dergleichen gegeben.
Die Zeugen pöbelten richtig vor Gericht. Die saßen im Zeugenstand und ich dachte, was nehmen die sich eigentlich heraus? Da muss doch gleich der Richter eingreifen. Der griff dann auch ein und verhängte Ordnungsgelder und sagte, wenn ihr die nicht gleich holst, dann gehen sie erstmal für einen Tag zur Beruhigung hier in irgendeine Zelle. Es gab einen Zeugen, der erzählte ganz am Anfang, wie furchtbar doch die Mutter von dem Täter Sinan K. sein. Die Mutter, das wüsste er, hätte also in einem Ferler Autohaus 10 Autos angesteckt. Die Mutter würde mit Waffen handeln. Die Mutter wäre überhaupt das Allerletzte und so. Das sagte er vor Gericht aus. Ein anderer Zeuge schilderte, wie er Sinan K. bei seinem Bruder in der Kfz-Werkstatt gesehen hätte, besser gesagt vor der Kfz-Werkstatt auf dem Bürgersteig. Der Zeuge sei mit dem Auto vorbeigekommen und hätte also aus dem Blickwinkel gesehen, Sinan K. hätte unter dem T-Shirt und dann aber noch sichtbar eine Pistole getragen. So, das wurde erzählt. Diese ganzen Aussagen wurden später zurückgenommen. Georg Zimmermann, der Vorsitzende Richter, war sehr klug und sagte, ich werde Sie jetzt nicht vereidigen, weil ich glaube, das geht in Richtung Meineid. Und Sie können sich das nochmal gut überlegen und ich werde Sie bei nächsten Verhandlungen, werde ich Sie nochmal fragen. Ja, und dann nahmen die Zeugen ihre Aussagen dann zurück und sagten, ja, ach, ich habe das nur so erzählt.
Das macht man so mal, ne?
Ja, ja. Und wie gesagt, es ging um einen Mord, es ging um einen Totschlag. Mhm.
Ja. Der Angeklagte selbst hat ja lange Zeit geschwiegen oder hat überhaupt nicht ausgesagt, aber er lässt dann doch ein Geständnis verlesen. Was stand da drin?
Im Geständnis stand drin, dass er ein paar Monate vorher die Nummer von Memo bekommen hätte, dass sie einen Termin ausgemacht hätten und dass er sich letztlich immer von dem Umfeld von Memo bedroht gefühlt hätte und er wäre also an dem Tatabend, wäre er eigentlich schon in großer Angst und Sorge dorthin gefahren zum Tatort mit seinem BMW und hätte die Scheibe runtergekurbelt.
Aber warum hatten die denn so einen Stress?
Ja, es gab halt ein gescheitertes Drogengeschäft. Ach, ja, genau. Und da war halt Sinan K. irgendwo mit involviert und es ging um Geld, was zurückgezahlt werden sollte und Sinan sollte der Übeltäter sein, der dieses Geschäft irgendwie vermittelt hat. Auf jeden Fall, Sinan wurde halt zum Gespräch gebeten, sagte er, ich wurde dahin gebeten und ich bin also mit starken Bauchschmerzen dahin gefahren und auch mit viel, viel Angst und zur Sicherheit, weil ich mich eigentlich schon seit längerer Zeit bedroht gefühlt habe, zur Sicherheit habe ich halt meine Pistole mitgenommen. Ich bin dann dort angefahren, habe die Scheibe runtergekurbelt und dann kam auch schon Memo auf mich zu und Memo hat versucht, mich aus dem Auto rauszuziehen. Es gab so gut wie gar keinen Wortwechsel. Ich bekam sofort die Faust von Memo in meinem Gesicht zu spüren und das hat mich so in Todesangst versetzt, dass ich zur Pistole gegriffen habe, habe auf ihn geschossen in den Oberkörper, der lehnte also noch mehr oder weniger in dem Seitenfenster und Memo hat sich dann umgedreht, ist weggelaufen und ich habe ihm dann auch noch in den Rücken geschossen. Da kommt der Punkt, das ist gefährlich, da geht es dann auch nicht mehr um Notwehr, wenn man jemanden in den Rücken schießt, ja, ja. Aber das ist dann, da können wir gleich noch drüber sprechen.
Ende November ist es dann soweit, Sinan K. wird wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt, der Vorsitzende Richter schließt sich damit dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft an. Jürgen, wie hat er das begründet?
Er hat es irgendwo begründet, auch mit einer Ausnahmesituation von Sinan K. Man hätte ja auch wegen Mordes verurteilen können, aber er hat eben einen Totschlag angenommen. Es war eine Ausnahmesituation des Täters. Es war im Prinzip nicht unbedingt geplant. Und es sei auch nicht ganz klar gewesen, ob er wirklich nur von Memo, dem späteren Opfer, bedroht wurde, ob nicht auch die anderen ihn bedroht hätten. Weil auch die Strafverteidiger von Sinan K. haben immer darüber gesprochen, ihm ist eine Falle gestellt worden. Mhm. Er ist dahin gelockt worden und es war nicht nur Memo, sondern es waren auch die anderen, die ihn da bedrängt haben. Allerdings, diese Zeugen, wir haben schon drüber gesprochen, waren nicht gerade, sagen wir mal, so ganz glaubwürdig. Auf jeden Fall ist er wegen Totschlags verurteilt worden. Es war klar, dass er der Täter war.
Und was ist mit den Schüssen in den Rücken? Also, weil du sagtest ja, da kommen wir später nochmal drauf.
Jede Strafverteidigung hat ja eine gewisse Strategie. Wie kann ich meinem Mandanten am besten helfen? Und die Strafverteidigung hatte sich aufgebaut, wir gehen auf Notwehr. Also Sinan K. wurde so bedrängt, dass er schießen musste. Mhm. Es war Notwehr. Und leider wurde diese Strategie dann so ein bisschen auseinandergenommen, als klar war, dass Sinan K. auch in den Rücken geschossen hat. Weil wer einen Fliehenden in den Rücken schießt, der handelt nicht in Notwehr. Sondern das ist dann schon fast vorsätzlich. Es sei denn, man ist in einer totalen Ausnahmesituation und weiß nicht mehr, was man tut. Da war es vielleicht so. Aber trotzdem, mit Notwehr ist die Strafverteidigung nicht durchgedrungen.
Wie haben die Familien auf das Urteil reagiert?
Die Familie des Getöteten, die war außer sich. Das konnten sie nicht fassen. Sie hätten also Sinan K. für immer gerne im Gefängnis gesehen, am besten noch mit Sicherungsverwahrung, nie mehr raus. Die wollten es nicht glauben und sie beschimpften wieder den Richter, die Staatsanwaltschaft. Sie beschimpften alle, besonders der Vater des Getöteten war außer sich. Und für sie war das vollkommen unverständlich und unsere Behörden hätten also vollkommen falsch gehandelt. Und wie gesagt, der Vater ragte da heraus. Er hat auch die Presse ständig beschimpft. Und die Presse wurde auch bedroht, sodass ich sogar mit dem Staatsanwalt mal Kontakt aufgenommen habe. Und der hat mich dann beruhigt, so unter dem Motto, bellende Hunde beißen nicht. Die Familie von Sinan K., die hoffte immer noch, dass ihr Sohn halt eine wesentlich geringere Strafe bekommt, dass es eben doch dann Notwehr war, dass er in eine Falle gelockt wurde, dass er nur reagiert hat. Für die Mutter von Sinan ist es heute noch sehr, sehr schwer, ihren Sohn im Gefängnis zu wissen. Sie besucht ihn regelmäßig. Sinan K. führt sich sehr gut, wie ich hörte, in der Justizvollzugsanstalt. Er will noch einen weiteren Beruf erlernen, möchte vorwärts kommen. Das traue ich ihm auch zu. Und ich glaube auch, dass er die 13 Jahre nicht absitzen muss, sondern dass er halt nach Verbüßung von 2/3 der Haftzeit dann entlassen wird unter Auflagen. Nur bis dahin hat die Mutter ein schweres Leben. Ich telefoniere ab und zu mal mit ihr und ja, sie ist relativ depressiv. So ist es, wenn man den Sohn verliert erstmal. Aber das ist ja eigentlich auch die Tragik dieses ganzen Geschehens an dem Mittwochabend im Dezember. Zwei Familien verlieren ihre Söhne, zwei Mütter verlieren ihre Söhne. Und das ist eigentlich das Traurige. Und diese beiden Familien treffen jetzt aufeinander. Und dann kann man sich eben schon vorstellen, was da für Emotionen hochkommen.
Memo K. wollte bei einem verpatzten Drogengeschäft vermitteln. Doch das kostete ihn das Leben. Sinan K. fühlte sich bedroht und schoss auch dann noch, als das Opfer längst am Boden liegt. Die Reibereien zweier verfeindeter Familien prägten den Prozess. Sinan K. wurde schließlich zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Sowohl die Revision des Täters als auch die Revisionsanträge des Vaters und 5 weiterer Nebenkläger wurden vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Das war's für heute mit den Ostwestfällen, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Selina Allert. Zu Gast war der Kollege Jürgen Mahnke. Jürgen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.